Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo miteinander zu einer neuen Folge von eurem hoffentlich bald oder schon Lieblingspodcast Ekstase im Waldstadion, dem Eintracht-Podcast von Fans für euch. Und heute sind wie immer mit dabei der Matthias, Gude.
Servus.
Unser Mann in Thailand, Marco.
Gude.
Und meine Wenigkeit, der Emanuel hier in Köln. Wir haben wie immer einen pickepackevollen Themenkorb, heute mit drei Schwerpunkten. Einmal natürlich Kiel, einmal die Kapitalerhöhung und der Ausblick auf die Topspiele, beziehungsweise erstmal das erste Spiel in München gegen die Bayern. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal direkt rein und blicken zurück auf den, wie ich finde, recht ordentlichen, ungefährdeten, entspannten Heimsieg gegen Kiel. Wie war so dein Eindruck, Matthias? Wir waren ja beide im Stadion. Wie hast du das Spiel erlebt?
Genau, wir konnten erstmal vor dem Spiel ein bisschen fachsimpeln und haben uns dann auch getroffen. Du hattest vor dem Spiel nicht so ein ganz gutes Gefühl, obwohl ja, die Sonne eigentlich ganz schön in den Stadtwald gescheint hat. Ja, ich konnte mein Gefühl noch nicht so ganz äußern und ich habe halt beschrieben, dass der Druck natürlich enorm ist und man musste gewinnen, ja. Ich wäre ja gern ein bisschen offensiver die ganze Sache angegangen in der Aufstellungsbezogen mit Usun und Batshuayi. Das hat mir dann Dino dann doch nicht ganz gegönnt. Allerdings durfte Usun und verdientermaßen dann anfangen und hat es im Endeffekt auch ganz gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Ich war auch ein bisschen irritiert, dachte mir aber, Dino wird schon einen Plan haben. Vielleicht, dass man nicht zu ausrechenbar wird und deswegen mit Götze und Usun spielt gegen tiefstehende Kieler. Das war ja dann auch schon zu erwarten. Auf dem Papier stand ja auch schon drauf, dass viele Tore fallen. Also vielleicht wollte man da einen Hauch defensiver agieren. Im Stadion an sich fand ich so, als Larsson das Tor geschossen hat, das war, glaube ich, so der spätmöglichste Zeitpunkt, bevor das Publikum vielleicht auch ein bisschen unruhig geworden wäre oder ein bisschen unzufrieden, denn brilliert hatten wir jetzt nicht bis dahin. Auch Kiel hatte nicht so viel zu bieten bis dahin, aber ein etwas dominanteres Auftreten hätten wir uns, glaube ich, zu Beginn auch schon gewünscht. Jetzt wollen wir mal nicht meckern. Wir haben dann ja relativ schnell das Tor gemacht und ein bisschen Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassieren. Die hatten ja eigentlich eine Riesenchance, den der Kieler einfach nur dem Trapp in die Arme schiebt. Also wirklich, den hätte ja jeder Kreisliga-Torwart gehalten. Das war ein Riesending. Und ja, wäre natürlich schön gewesen, auch einfach mal mit dem 3-0 in die Pause zu gehen. Das wollte dann der Hugo irgendwie nicht. Aber bevor ich jetzt hier mich weiter ergötze, Marco, wie ist denn dein Eindruck gerade so von der ersten Halbzeit gewesen?
Ziemlich entspannt eigentlich. Die Aufstellung, ja, es war ein bisschen ungewohnt. Ich hätte es mir, wie der Matthias auch, ein bisschen offensiver gewünscht, gerade gegen Kiel. Man weiß, die sind defensiv nicht sattelfest gewesen, die ganze Saison schon nicht. Da hätte man mal ein bisschen Feuerwerk zünden können. Auch ein Götze vielleicht schon, für München schon. Ja, Hugo, der Elfmeter, das war halt zu einfach. Da hat er Fair-Play-Gedanken gehabt. Also der Elfmeter, das ist ja... Ja, das ist das Regelwerk, das ist alles liebsten gut, aber das ist ja kein Elfmeter gewesen, also bei aller Liebe nicht.
Ja, ich fand es auch ein bisschen hart, das war auch für alle überraschend, also ich glaube von den Spielern unten hatte auch keiner irgendwie protestiert von den Frankfurtern und auf einmal gibt es einen Video-Assistant-Eingriff. Es fühlte sich schon fast falsch an, diesen Elfmeter zu bekommen, also ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kinde und dann noch, stand fast schon drauf, dass er den verschießt, also die Körperhaltung fand ich auch nicht so gut, ich fand das ein bisschen löpsch, aber... Nun gut, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Das ist ja schon wieder so der Name Can Usun, da kommst du ja nicht am dritten Tor vorbei. Zweiter auch vorbereitet, klar, mit ein bisschen Glück geht er dann auch rein von Tuta, hat ihm bestimmt auch gut getan, aber zurück zu Usun, gut gelauert. Und was mir da eigentlich noch zu kurz kommt, ist, der macht den auch ganz entspannt rein, ne? Also richtig guter Abschluss, wird überhaupt nicht hektisch, schließt relativ früh sogar ab, aber auch so platziert, keine Chance für einen Torwart. Also, wie bewertet ihr die Leistung, Matthias, von ihm generell im Spiel?
Ja, also wie im Vorgespräch erwähnt, Jan Usun ist mein neuer Alex Meyer. Die Abschlussstärke im Endeffekt, sowas kann man, glaube ich, auch nicht üben oder lernen. Also wenn, wäre es schön. Und wenn Alex Meyer nächstes Jahr der U19 den einen oder anderen diese Qualität gerade mit der Seite beibringen könnte. Ich wäre immer noch dafür gewesen, dass er ein Stürmertrainer wird bei uns im kompletten Verein, vom Jugendbereich vielleicht bis zur U21. Um vielleicht irgendjemand, und wenn es nur einer ist, es würde ja reichen, dieses Talent weitergeben zu können. So wie man hört, hat er ja mit seinem Vater damals exzessiv diese seitliche Schuss...
Innenseite
geübt und getestet und ja, mit Erfolg, ja. Ich muss sagen, unabhängig jetzt vom Tor, Tore beeinflussen ja im Endeffekt immer so Kickernoten oder so, die dann auch, sieht man jetzt auch, wie der Tuta ist in der Elf des Tages, auch wenn ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber dieses Tor bringt dann auch wieder so leicht, macht dann im Endeffekt so 3-4 Stellen hinter dem Komma nochmal besser oder so gefühlt immer. Ich fand Usun trotz, oder ich hätte ihn auch ohne Tor relativ gut bewertet. Ja? Also er hat viel mehr fürs Spiel gemacht.
Ja.
Gegen den Ball wird das auch wahrscheinlich nie ein Spieler werden, der das so macht, wie man das vielleicht gern hätte als moderner Trainer. Aber damit muss man dann im Endeffekt leben. Ja? Und diese enorme Abschlussstärke, die haben wir einfach nicht im Team. Und auch außerhalb des 16ers hat er da eine Riesenqualität. Die Frage ist im Endeffekt, da werden wir dann halt später nochmal drauf kommen, ob halt gegen hochkarätige Teams das dann genauso noch funktioniert, ja.
Aber so eine Flexibilität, die bringt er ja dann schon ins Spiel. Also die Kieler hatten viel vor allen Dingen Fußball verhindern, und Götze kriegt immer den Ball und macht was Gutes mit, und Usun hat den Ball auch gefordert und hat den super Ballführung, ganz eng, hat auch einen niedrigen Schwerpunkt, den kannst du auch schwer vom Ball trennen, und der hat auch gefühlt so einen 360-Grad-Blick, also das hat mir, wie du es schon gesagt hast, ebenso gut gefallen, dass er einfach immer anspielbar war, immer eine gute Idee hatte und den Ball gefordert hat, gutes Selbstvertrauen mit Ball und unabhängig von der Vorlage und dem Tor. Marco, wie bewertest du die Leistung von Usun? Oder ist dir noch jemand anderes aufgefallen, der auch gut war oder auch überhaupt nicht gut?
Also bei Usun ist es eine Verbesserung sichtbar. Körperlich muss er zulegen. Du hast gesagt, er hat eine 360-Grad-Sicht, auf jeden Fall. Problem ist, er ist noch körperlich so präsent, wie er sein müsste. Also ich habe ein paar Szenen gehabt im Spiel, wo der Kieler ihn einfach umgerannt hat, wo er einfach weggestoßen wurde. Und so vom Ball getrennt wurde. Also da muss er noch zulegen, klar. Ganz besonders ist Højlund zu erwähnen in der ersten Halbzeit, dass eine Bombenleistung. Ich weiß nicht, ob diese Doppel-6, Doppel-8 im Maschinenraum so gegen bessere Gegner bestehen kann. Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber auch ETGT würde ich hervorheben. Ja, der hat einen Elfmeter verschossen, aber was er angelaufen ist und auch gearbeitet hat, auch das dritte Tor von Usun, würde ich zuerst auf ETGT zuschreiben.
Ja.
Wie er angelaufen ist und diesen Fehlpass erzwungen hat, damit Usun überhaupt in diese Lage kommt.
Ja.
Ja, also gefühlt war das kein Spaßspiel für Hugo, ja. Das hat man ihm, das hat man ihn auch angemerkt. Er musste diesmal ein bisschen mehr arbeiten, was wohl ja auch sonst nicht so sein Spiel ist. Aber ich finde, er hat es auch gut gemacht. Er hat die Bälle gut festgemacht, teilweise mit dieser, die über den Ball nach hinten streicheln und so eine 180-Grad-Drehung zu machen, das finde ich, das ist so sein Move, den er im Endeffekt über ins Spiel bringt. Und ja, beim Elfmeter hat man im Endeffekt auch seine Unzufriedenheit so ein bisschen schon gespürt. Und ich bin sogar sitzen geblieben beim Elfmeter, weil ich auch schon irgendwie kein gutes Gefühl hatte, ja.
Ja.
Völlig richtig, was du auch sagst mit Højlund. Das hätte ich jetzt im Endeffekt auch nochmal angebracht. Fand ich echt eine super Leistung. Leider hat er wieder so zwei Bälle drin gehabt, die dann haarsträubend waren, die dann teilweise einmal dann quer vom 16er, wo es dann nochmal wirklich gefährlich wurde. Das muss er halt hinbekommen. Da bin ich mir aber auch sicher, dass er, der ist ja im Endeffekt noch sehr jung. Ja. Übrigens ja, ich glaube, die jüngste Mannschaft, die wir als Startelf auf dem Feld hatten, seit jeher.
Ich glaube, in dieser Saison, oder? Ich glaube, es war die jüngste Startelf in dieser Bundesliga-Saison. Also generell. Oder generell?
Genau. Generell in dieser Saison von allen Mannschaften war das die jüngste Startelf.
Und dafür haben sie es dann doch, finde ich, sehr souverän gemacht. Also am Ende, Nkunku war schwach nach seiner Einwechslung, macht ja auch da den Kopfball in die Mitte, der dann zum 3-1 führt. Aber ansonsten glaube ich, können wir da einfach einen Haken dran machen mit zufrieden. Hat jetzt, wir haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber wir haben auch Kiel nie, wir waren nie richtig am Schwimmen. Und ja, zu Ikitike, ihm hätte ich es noch gegönnt, dass er das Tor macht, was aber schon im Stadion klar abseits war. Aber das weiß ja keiner. Der Kieler verteidigt das ja auch erstmal so, als wäre es eine scharfe Situation. Und das Tor, was er da macht, brutal. Also vielleicht hat ihm das ja noch ein bisschen einen Auftrieb gegeben.
Also ich finde es halt immer noch sehr, sehr schwierig, das als Spieler dann zu akzeptieren, dass im Endeffekt so lang noch laufen gelassen wird und das Spiel quasi einfach noch weitergeht und die Fahne so spät gehoben wird. Das ist schon sehr anstrengend.
Aber damit können wir 7 Folgen füllen. Lass uns lieber sagen, komm, Haken dran. Aber also gar kein Arbeitssieg, souveräner Sieg, glanzlos. Wir haben immer noch nicht verloren. Das ist auch schon mal was. Und seit wann, was war die letzte Niederlage?
Leipzig.
Rom.
Ja. Rom. Okay, Pflichtspielniederlage. Okay, letzte Pflichtspielniederlage war Rom. Aber selbst die Spiele in Hoffenheim und was war es, Wolfsburg?
Ja, national. Ja.
Alles nicht verloren. Und jetzt dann aber auch den Sieg, den wir holen mussten. Sonst wäre es ein bisschen lauter jetzt im Umfeld. Aber wir haben es gemacht, wir haben es geschafft. Und ich bin nicht so gut in Überleitungen, ich versuche es jetzt aber trotzdem mal. Wir machen mal einen Haken dran und von Kiel geht's straight zur Kapitalerhöhung von K zu K. Und da hat der Matthias mehr Insights, denn der war auch bei dem Mitglieder-Talk vor der eigentlichen Mitgliederversammlung. Matthias, ich spiele jetzt mal den Ball zu dir.
Ja, genau. Ich war dann im Endeffekt, ich bin letzten Dienstag, man konnte sich im Endeffekt anmelden für diesen Mitglieder-Talk, wo der Verein im Endeffekt den Mitgliedern nochmal nahebringen wollte, was im Endeffekt die Kapitalerhöhung bedeutet und was sie im Endeffekt vorhaben, ja. Es war sehr schön, ich habe sogar einen Tiefgaragenstellplatz dann erhaschen bekommen und habe den Zufahrtscode geschickt bekommen. Das war dann auch schon sehr angenehm. Also wenn meine Schranke nicht zu ist, dann brauche ich 6 Minuten bis zum Waldstadion. Also das ist dann schon sehr komfortabel. Ja, ich fand es schon sehr, es war eine gute Atmosphäre. Das Vertrauen, das der Verein im Endeffekt seinen Mitgliedern da auch überbracht hat, fand ich schon sehr wertschätzend. So haben es auch viele Leute im Raum bewertet oder auch beschrieben. Markus Krösche hat mehr oder weniger einen kompletten Vortrag mit PowerPoint über das aktuelle Scouting und oder überhaupt das Scouting der Eintracht gebracht, was auch teilweise sehr in die Tiefe ging, was für mich super spannend war. Ich habe dann ja versucht mitzuschreiben und habe es euch dann auch geschickt. Teilweise sollte das vielleicht gar nicht jeder andere Verein lesen, weil es dann doch speziell auch ist. Und ich finde, man sieht einfach immer wieder, dass ich als Krösche-Fanboy da auch nicht so Unrecht habe und das viel Hand und Fuß hat. Es war im Endeffekt auch wieder mal spannend zu sehen. Es gab aus dem Publikum dann auch schon kritische Nachfragen, die aber auch sehr gewählt formuliert wurden und, sage ich mal, nicht sehr sachlich dem Verein zugetragen wurden und das eigentlich eine gute Veranstaltung war. Ja. Unser Finanzvorstand, der Julian Zamberg, hat im Endeffekt dann auch mal erwähnt, was im Endeffekt auch oder wofür diese Kapitalerhöhung im Endeffekt auch sehr wichtig ist. Corona hat uns mehr oder weniger 69 Millionen gekostet, die Schmerzen im Endeffekt, obwohl wir jetzt so gute Jahre hatten durch diese europäischen Ereignisse und auch den Pokalsieg und so weiter, Spielereinnahmen, tun Eintracht Frankfurt 69 Millionen einfach noch extrem weh. Das ist dann anders wie bei anderen Vereinen, wo das dann teilweise ausgeglichen werden kann.
Oder bei Schalke oder so.
Bei Schalke oder so, ja. So weit wollen wir nicht kommen, ja. Und daher ist im Endeffekt der Plan der Eintracht, eine Kapitalerhöhung aus der Stärke zu planen, um einfach stärker auf den Markt reagieren zu können, ja. Mit der hohen Sicherheit kann man im Endeffekt auch auf dem Transfermarkt ganz anders agieren. Kann dann wie vor der Saison einfach auch mal ein Angebot von Nottingham für Mamouche ablehnen. Und natürlich war das jetzt viel Glück, dass im Winter ein viel höheres Angebot kam. Aber da hat die Eintracht ein bisschen gezockt, ja, obwohl das Kapital im Hintergrund eigentlich gar nicht, das Eigenkapital gar nicht so hoch war, wurde jetzt einfach mal gezockt. In Zukunft mit mehr Eigenkapital kann man dann im Endeffekt auch mal jetzt gerade, heute kamen wieder Gerüchte für Etikette auf. Da kann man im Sommer im Endeffekt auch mal sagen, nee, dieses Jahr muss der Junge noch nicht stehen, muss er noch nicht gehen. Der kann ein Jahr mal vielleicht Champions League bei uns spielen. Meldet euch nächstes Jahr nochmal für einen anderen Preis. Ja. Darum geht's, ja. Oder genauso, wir spielen mal 1-2 Jahre nicht europäisch, ja, was dann enorm Geld kosten kann. Dann kann man eine Saison auch mal ausharren ohne einen Spieler verkaufen zu müssen, wie jetzt Larsson oder so. Ich gehe stark davon aus, dass Larsson dieses Jahr oder nächstes Jahr gehen wird. Das zeigen auch teilweise so die Strukturen, die dann von Krösch im Endeffekt aufgezeigt wurden. Ja, also grundsätzlich, ich bin immer noch weiter auf der Suche nach einem Nachteil dieser Kapitalerhöhung. Bis zuletzt. Mein Plan war im Endeffekt dann auch, am Montag zur Mitgliederversammlung zu gehen. Leider hat sich das dann privat anders entwickelt und gerade gesundheitlich hat das dann nicht funktioniert. Also ich hätte auch auf jeden Fall dieser Kapitalerhöhung zugestimmt.
So wie dann in Summe 78% der Anwesenden.
Genau.
Was ja schon mal irgendwie auch ein, wie ich finde, ganz guter Indikator ist. Und dass anders als bei anderen Themen dann die Eintracht das wohl gut vorbereitet hat, die Leute abgeholt hat. Und das hat dann zu einer breiten Zustimmung geführt. So würde ich es jetzt mal resümieren. Und dann würde ich fast sagen, wenn du nichts mehr dazu hast, Matthias, könnten wir schon den Blick in die Zukunft werfen, in die ganz nahe Zukunft.
Also ich würde noch mal ganz kurz anschneiden. Also Matthias Beck konnte aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen. Das ist wohl wirklich auch ein Problem. Also da wirft sich im Endeffekt auch die Frage in den Raum, ob er als Doppelspitze in e.V. und AG weiter agieren sollte. Es gibt dann auch schon Zeitungsberichte, wo dann darüber spekuliert wird, ob er einen Mann neben sich an die Seite gestellt bekommt, der dann eine Position dann einnehmen würde. Da fallen dann Namen wie Christian Seifert, ehemaliger DFL-Boss, der wohl aber ein Gladbach-Fan ist und sich mit so einer Entscheidung schwierig tun würde. Christian Sewing von der Deutschen Bank, was ich für einen absoluten Witz halte. Ja. Also die Bild muss halt manchmal was schreiben. Oder auch auf Janago Fjordtoft, ja. Also ich könnte mir Janago Fjordtoft gut als einen Teammanager vorstellen oder einen Sportmanager, ähnlich was jetzt Pirmin Schwegler bei uns betreibt, aber in so Position, ich weiß nicht, ob da ein Janago Fjordtoft der Richtige wäre, ja. Dann gibt es noch einen Michael Ilgner, auch ehemalig Deutsche Bank, wurde aber wegen Compliance-Geschichten mal gegangen. Ist dann auch schwierig, ob man dann sowas im Verein braucht. Also da ist man dann, da muss man dann weiter, denke ich, auf Suche gehen. Und also Christian Seifert würde ich direkt nehmen. Hätte ich ein super Gefühl mit, aber das wird spannend, ja. Ich denke, Matthias Beck wird über kurz oder lang da wahrscheinlich eine Unterstützung erhalten.
Zumal er ja jetzt schon auch weiterhin noch länger ausfallen wird, gesundheitlich, und vielleicht wird ihm das auch recht sein, dass er vielleicht ein bisschen weniger Verantwortung auf seinen Schultern tragen muss, um dann dem Amt, was er hat, voll leistungsfähig zu sein dafür, sagen wir es mal so. Ja, voll leistungsfähig. Erstmal danke, Matthias, für die Insights und dass du uns da einmal mitgenommen hast auf den Mitgliedertalk und wie das vonstatten ging. Hört sich auf jeden Fall sehr wertschätzend an, allein schon die Tatsache, dass du einen Parkplatz bekommen hast. Nee, aber dass Markus Krösche dann auch alleine da vorne steht, eine PowerPoint-Präsentation hält und nicht irgendwie jemanden vorschickt, der das für ihn machen würde, ist, finde ich, schon mal ein gutes Zeichen an alle Anwesenden, das schon vor der Mitgliederversammlung so zu machen. Gut. Marco, hast du noch Ergänzungen? Ansonsten würden wir einen Blick nach vorne werfen.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, in der heutigen Situation, in dem heutigen Fußballgeschäft, neues Geld irgendwie aufzutreiben. Und man will keinen Investor oder ähnliches, dann ist sowas unumgänglich. Ich sehe auch keine Nachteile. Im Endeffekt, kurz und knapp gesagt, haben wir einfach nur mehr Geld in den Kasten. Alle anderen Sachen bleiben gleich. Die Sperrmodalität wird gewahrt. Ja, das ist...
Nee, also ich muss sagen, der Profifußball hat mich in der letzten Zeit schon sehr abstumpfen lassen. Ja, also dass jetzt im Endeffekt ein Kind keinen Namen mehr hinten aufs Trikot sich klatschen darf, sollte im Endeffekt langsam bekannt sein. Ist natürlich schade, aber ich glaube, der einzige Weg wäre halt, wenn jemand ein Riesenproblem damit hat, dann soll er mit der S6 zu mir nach Dreieich kommen, dann fahren wir zur U21, gucken uns halt die Regionalliga an und haben halt nichts mehr mit dem Profifußball zu tun. Das wäre im Endeffekt der straighte Weg, wenn man nicht mit dieser Kapitalisierung im Fußball zurechtkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir sogar irgendwann mal so weit sein kann, was halt sehr bitter ist, ja, aber sollte dieses Ausmaß immer weiter so vonstatten gehen, ist das möglich, ja. Das ist halt ein sehr, das zieht jetzt im Endeffekt ein bisschen die Stimmung runter, ja, aber solange Axel Hellmann bei uns was zu sagen hat, habe ich da keine Befürchtung, dass wir uns komplett verkaufen. Das wird nicht passieren.
Ja.
Das würde auch auf ganz viel Widerstand stoßen. Das wäre dann Erfolg um jeden Preis im wahrsten Sinne. Den werden wir, glaube ich, nicht erzwingen, indem wir uns irgendwie in die Hände geben, wo wir dann irgendwann nicht mehr das Steuer in der Hand haben, wo dann irgendwie Geld kommt von Leuten, die dann bestimmen.
Ja, genau. Und deswegen habe ich auch absolut aktuell damit dann ein Problem, wenn Leute das einfach so kritisch sehen, wie es dann manche sehen, ohne dann mir, ich suche, wie gesagt, bis jetzt zurück an Nachteilen dieser Kapitalmaßnahme. Bis jetzt konnte mir seriös noch keiner diese beantworten. Selbst was der Fanverband im Endeffekt im Stadion dann beschrieben hat, war ja nicht auch komplett negativ. Ja, es ist gut, dass wir starke Mitglieder haben, die das Ganze im Auge haben und weiter kritisch hinterfragen. Und auch Axel Hellmann hat das ja auch gesagt, er findet das gut, dass kritisch hinterfragt wird und dass Leute da sind, die da am Ball bleiben. Und da habe ich im Endeffekt auch keine Angst. Ja, dass wir
dann Haken dran. Wir sind uns einig. Wir schauen, wie sich's entwickelt. Ich denke, in eine richtige Richtung und in eine Richtung, weiterhin wirtschaftlich mindestens mal wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn nicht sogar die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Stichwort, was ist, wenn auch mal Einnahmen fehlen durch eine verpasste Qualifikation vom Europapokal oder dass man auch mal ein Angebot ablehnen kann, dass nicht jeder Spieler, der eine heiße Aktie ist und ein gutes Angebot bekommt, dann auch von uns ziehen gelassen werden muss. Oh je, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir ziehen am Sonntag kurzzeitig nach München. Wir haben einmal in der Allianz Arena gewonnen in all der Zeit. Wie sieht es denn um die sportliche Wettbewerbsfähigkeit am Sonntag aus? Marco, wie ist dein Gefühl? Wie schätzt du die Chancen ein? Was können wir da reißen?
Ist es nicht wieder ein Ebimbe-Spiel? Ganz ehrlich. So Kaltstart aus der kalten Hose. Das wäre so ein typisches Wimbespiel. Ja, ich weiß es nicht. Das Spiel war ein Muss-Spiel. Die nächsten zwei sind Bonusspiele. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen Punkt holt. Aber ich wäre auch nicht traurig, wenn es halt null wäre.
Mhm. Ja, traurig kommt nicht.
Kommt drauf an, wie man sich präsentiert.
Also ich finde, was wäre natürlich schön, wenn am Ende vielleicht auch ein Sieg aus den zwei Spielen dastehen würde, was jetzt schon so das Maximum wäre, glaube ich, was möglich ist. Also ohne jetzt Pessimist zu sein, ich würde 3 Punkte aus den 2 Spielen sofort unterschreiben. Nicht nur, weil auch 2 Unentschieden weniger Punkte bringen, aber auch was einfach die Kragenweite angeht, was die Kader angeht, sind die beiden auf jeden Fall vor uns. Was aber natürlich nichts heißt für ein Spiel. Ja, Matthias, wie ist deine Einschätzung?
Also wie jede Woche nerve ich mit meiner Hin- und Rückrundentabelle. Uns fehlen ja weiterhin diese 3 Punkte, die ich immer beschreibe. Ja, und die müssen wir irgendwie bei diesen beiden Spielen holen, weil wir sie vorher nicht geholt haben. Es wird natürlich sehr schwer. Also wenn man jetzt ein bisschen was von Leverkusen gegen die Bayern gesehen hat, ist vielleicht sogar möglicher, jetzt in München was zu holen als... ist schwierig. Also gefühlt reicht den Bayern ja aktuell ein Stand jetzt. So sah das zumindest in Leverkusen aus, ja. Zu Recht, ja. Von der Punkteanzahl hat das ja dann, oder sind sie ja im Endeffekt, bleiben sie vor den Leverkusen. Deswegen, vielleicht ist da unsere Chance, dass die Bayern jetzt nicht mit voller Kapelle dieses Spiel angehen, ja. Auch wenn sie das gegen uns irgendwie immer gern machen. Ja, ist schwer. Man muss wahrscheinlich schon einen Sahnetag haben. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir ein Kostic-Tor, wo wir auch sehr unterlegen waren und dann der Kostic ein geiles Ding von der Seite reingehauen
hat. Ja, ein haltbarer Ball auch, muss man fairerweise auch sagen.
Dem Torwart und so.
Ja. Aber ihr habt noch 2 kleine Pro-Argumente und Hoffnungsschimmer. Zum einen, im Hinspiel haben wir sehr, 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 sehr unglücklich gegen Leverkusen verloren. Also da hätten wir auch gut und gerne noch den Elfmeter kriegen können, als Ikitike in der Luft da so nochmal ein bisschen ausgehebelt wird. Das hätte gut und gerne der Ausgleich sein können. Und also das war eine starke Leistung und gegen Bayern ja genauso. Es war ja auch eine der stärksten Leistungen, finde ich, in der Saison. Also wie wir da gespielt haben. Also ich werde nie vergessen, wie Mamouche, auch wenn er nicht mehr da ist, da mit voller Überzeugung die Dinger reinnagelt. Also das war mir echt eine Freude. Aber Ikitike genauso. Von daher, man ist gefordert gegen 2 starke Gegner, aber meistens spielen wir gegen starke Gegner dann auch immer so an unserem Leistungsmaximum. Ich finde, was schade wäre, wären irgendwie zwei Klatschen oder zwei Spiele, wo man irgendwie noch nicht mal phasenweise mithalten konnte oder so, dass man irgendwie merkt, Fehler, fahrig, Zweikampfschwach, keine Laufbereitschaft, sowas. Das wäre jetzt irgendwie enttäuschend, aber ich glaube nicht, dass man irgendjemanden gegen Leverkusen und Bayern noch motivieren muss.
Nee, natürlich ist ein Unterschied. Das Leverkusen-Spiel ist ja dann nochmal zu Hause. Das ist dann, hat dann schon nochmal eine andere Symbolik oder auch, ich meine auch, zu Hause gegen Leverkusen haben wir nie so schlecht ausgesehen. Ich habe am Wochenende meine Karten übrigens im Keller gefunden und ja, mein erstes Spiel war auch gegen Leverkusen 2-0. Also was soll da noch anders passieren? Ja? Aber da gab es noch einen Anthony Yeboah.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob da noch alle von leben, die damals mitgespielt haben.
Ich hoffe, die meisten, ja. Nee, aber ich glaube, in München wahrscheinlich wird es halt wieder, ich kann mir vorstellen, ein ähnliches Spiel wie zu Hause. Und vielleicht haben wir jetzt auch Spielertypen, auch neu hinzugewonnene, die ähnliche Lösung finden können wie im Hinspiel.
Ja, hoffen wir es. Wäre ein gutes Ding ein gutes Spiel für ein Einstandstor. Also auch für beide. Wer dann trifft, Batshuayi oder Wahi, können sie sich dann aussuchen. Können auch beide gerne treffen. Ja.
Ich weiß nicht. Ich muss gerade mal einen Bericht, Entschuldigung, öffnen. Da ist irgendwas mit Kane im Gange, ob er überhaupt fit ist.
Oh, das müsste ich aber dann zeitig wissen, wenn ich dann noch bei Tipico was machen muss, ja? Nein. Gegen Glücksspiele.
Ja. Nicht auf Sportwetten setzen, bitte. Bildungsauftrag, Erziehungsauftrag, Ekstase im Waldstadion. Heute erfüllt. Bitte keine Sportwetten.
Ja, aber wir hätten auf jeden Fall nichts dagegen, wenn Kane nicht spielen würde. Ja? Dieser Stürmertyp, hätte ich fast gesagt, Spielertyp fehlt den Bayern ja komplett im Kader.
Ja.
Hätten wir kein Problem damit, denke ich, wenn.
Also das
Kane sich mal Auszeit nehmen würde am Wochenende. Ja. Wellness-Tag in Erding.
Das Abschlusstraining vom Champions League-Spiel hat er heute verpasst. Laut der Bild Belastungsstörung, aber man weiß es ja nicht.
Gut, da sind wir dann jetzt echt noch so ein bisschen im Nebel. Klar sagen die Bayern nichts Klares, machen wir ja auch nicht mehr.
Ja.
Müssen wir abwarten. Wir werden uns sicherlich nicht grämen, wenn Harry Kane ausfällt.
Steigt, unsere Chancen würden nur steigen.
Absolut. Ja, wie immer gehen wir mit ein bisschen Zuversicht hier aus so einer Folge, was ich gut finde. Aber es ist ja auch nicht Realitätsleugnung oder blindes Folgen, sondern gut begründet das, was gehen kann. Auch wenn klar ist, dass wir natürlich in beiden Spielen, also Außenseiter auch nicht, aber die Favoriten sind dann die Bayern und auch Leverkusen in der aktuellen Form sehe ich leicht favorisiert. Und trotzdem haben wir unsere Chancen. Punkt.
Also ich sag's mal so langsam kann man im Endeffekt nach wie vielen Spieltag haben wir jetzt? Nach 22 Spielen auf Tabellenplatz Nummer 3, da kann man auch mal die Brust ein bisschen rausholen und kann auch sagen, was los, ja. Also auf das, darauf könnten wir, das kann auch Topmiller der Mannschaft im Endeffekt auch mal vorzeigen. Ja? Warum soll man immer den Kopf nach unten ziehen und so viel Selbstbewusstsein kann man da ruhig haben. Man ist nicht umsonst auf diesem Tabellenplatz. Die Tabelle lügt nicht.
Ja.
Schon wieder 5 Euro, scheiße.
Du musst nur noch sagen, an wen du das alles spenden willst. Nein. Obwohl du ja gar kein Phrasendrescher bist. Ist ja auch gut so. Ja. Wollen wir einen Haken dran machen oder hat noch jemand letzte Worte für diese Folge?
Ganz kurz, nächste Woche können wir vielleicht kurz über die U21 was sagen. Die haben die Generalprobe gegen Waldhof Mannheim 2-0 gewonnen. Das wird dann nochmal spannend. Das wird dann ein Abstiegsrennen in der Regionalliga. Das beginnt dann langsam.
Alles klar. Ja, dann haben wir schon einen kleinen Brückenbau zur nächsten Folge. Schauen natürlich auch da wieder auf das Sportliche bei den Profis und dann bei der U21 plus was auch immer noch passieren wird bis dahin und während dem Spiel. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Vielen Dank an euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
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 Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.